zurückweichen werde.
Ja, soweit die Quellen, die da sprechen. Ein Besuch dieser Website, denke ich, lohnt sich. Man kann dann gezielt danach suchen, welche Zeitabschnitte einem da besonders interessieren. Ja, wie ging's weiter mit diesem fürchterlichen Juristen, dem Hans-Maria Klopke? Er war ja nicht der einzige fürchterliche Jurist, mit dem es dann noch weiterging in der westdeutschen Adenauer-Ära und danach auch noch zum Teil. Ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel. In der Bundesrepublik wurde Klopke und der Bundeskanzler Konrad Adenauer zunächst Ministerialdirigent im Bundeskanzleramt und stieg schnell im Anschluss an die Bundestagswahl 1953 Ende Oktober als Nachfolger des in den Bundestag gewählten Otto Lenz zum Staatssekretär des Bundeskanzleramts auf. In dieser Funktion war er Mitglied des engsten Führungszirkels um Adenauer und dessen engster Vertrauter. Im Schatten des Bundeskanzlers zog Klopke im Hintergrund die Fäden und fungierte so als wichtiger Stützpfeiler von Adenauers Kanzlerdemokratie. Ja, was hat es eigentlich mit dem Titel unserer Sendung auf sich? Vom Wannsee nach Jerusalem. Klopke kam nie nach Jerusalem, hat allerdings die Verbindungen zu Israel unter Adenauer geknüpft gehalten, hat da auch Verhandlungen geführt. Aber nach Jerusalem kam halt Adolf Eichmann, der Hauptorganisator der Judenvernichtung, nachdem er in Argentinien von israelischen Geheimdienst aufgespürt und dort festgenommen und dann nach Israel entführt wurde. Den Israelis wussten die deutschen Geheimdienste und damit natürlich auch der CIA schon 2 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher, wo sich Eichmann aufhielt, haben das allerdings erstmal nicht verwendet. Zu Klopke selbst gab es dann eine Untersuchung, es gab Aktenauszüge und Dokumente im Jahr 1961, ich zitiere nochmal aus dem Wikipedia-Artikel, erschien im zum Bertelsmann gehörenden Rütten und Löning Verlag Reinhard Streckers Buch Dr. Hans Klopke, Aktenauszüge, Dokumente, das auf Recherchen Streckers in polnischen und tschechischen Archiven beruhte. Klopke versuchte, die weitere Veröffentlichung gerichtlich zu verhindern. Der Bundesnachrichtendienst, damals noch unter Führung des ehemaligen Generals der Wehrmacht, Reinhard Gehlen, der hatte den dortigen Geheimdienst Fremde Heere Ost nämlich geleitet, soll 50.000 Mark investiert haben, um das Buch schnellstmöglich vom Markt zu nehmen. Aufgrund zweier unwesentlicher Fehler kam es zu einem Prozessvergleich, in dem Bertelsmann sich einverstanden erklärte, auf weitere Auflagen zu verzichten. Dem sollen Drohungen Bonds vorausgegangen sein, andernfalls keine Bücher des Bertelsmann Verlages mehr für amtliche Stellen zu erwerben. Ja, so macht man das in einem Rechtsstaat. Im Juni 2006 wurde bekannt, dass die Regierung Adenauer den US-Geheimdienst CIA im März 1958 über den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns informiert hatte. Dem US-amerikanischen Historiker Timothy Naftali zufolge sorgte sie aber durch Kontakte auf höchster Ebene gleichzeitig dafür, dass die CIA dieses Wissen nicht nutzte. Wie es in diesem Prozess in Jerusalem dann weiterging und wieso da der Herr Klopke überhaupt nicht sozusagen Gesprächsthema oder Verhörthema wurde, dann nochmal nach der nächsten Musik sozusagen ja eine Laudatio auf diese fürchterlichen Juristen, die dann in vielen Systemen wirkungsvoll sein können. Franz Josef Degenhardt sang schon 1968 von dem alten Notar Bolamus.
Die zwischen den Zeilen Widerstand leisteten damals, die sich zurückzogen in das Reich Beethovens damals und dann wieder herauskamen und immer noch schreiben, die heben jetzt mahnend die Stimme. Maß halten, sagen sie. Maß halten, ihr Polizisten. Maß halten, ihr Studenten. Maß halten, ihr Exploiteure und Gouverneure. Maß halten, ihr Arbeiter, Chinesen und Neger. Maß halten, ihr Mörder. Maß halten, ihr Opfer. Musik. Der alte Notar Bolamus muss weit über 90 sein. Macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags sein Schöppchen Wein. Lest immer noch ohne Brille die Zeitung, die er seit jeher las. Aber nur noch die Todesanzeigen und er hat dabei seinen Spaß. Er kichert und kratzt sich in Kreislauf zwischen den Zähnen. Zu leben, sagte, das muss man eben verstehen. Zu leben, sagte, das muss man eben verstehen. Ja, der alte Notar Bolamus, der hat das richtige Rezept. Wie man so alt wie er wird und immer noch weiterlebt. Und er erzählt es am Stammtisch auch jedem, der es hören will. Das ist es, sagt er, alles ganz einfach, mit Maß und mit Ziel. Und niemals verehrt es da irgendwas übertreiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Ja, der alte Notar Bolamus hat so gelebt, wie er sagt. Hat ein bisschen geraucht und getrunken, ein bisschen von allem genascht, ein bisschen an allem genagt. Ein bisschen geschafft, ein bisschen gezeugt, ein bisschen Vermögen gemacht. Und manchmal ist er am Morgen sogar ein bisschen erschrocken erwacht. Ja, der alte Notar Bolamus hat nie etwas übertrieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Ja, der alte Notar Bolamus, der hat sich gut durch die Zeit gebracht, weil er war immer ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen. Und der gab immer Acht. Nur Auschwitz, sagt er, das war ein bisschen zu viel. Und er zitiert seinen Wahlspruch, alles mit Maß und mit Ziel. Ja, sein Urteil war immer sehr abgewogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Ja, der alte Notar Bolamus muss weit über 90 sein. Macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags sein Schöppchen Wein. Und jetzt nehmen wir mal an, er kommt einmal dann doch zu dem, den er Herrgott nennt. Eine Mischung aus Christkind und Goethe und Landgerichtspräsident. Und dieser, der tät ihn schließlich auch noch belohnen. Mal ehrlich, Kumpanen werfen uns, möchte da wohnen. Mal ehrlich, Kumpanen werfen uns, möchte da wohnen.
Ja, Kumpanen von Radio Attac und Kumpaninen. Wer von uns möchte da wohnen? Wahrscheinlich keiner mit solchen mit. Bewohnern, Heinz-Jürgen Krug für Radio Attac auf Radio Rüsselsheim. Es ist 14.51 Uhr, die erste Stunde von Radio Attac. Wir beschäftigen uns mit dem Weg vom Wannsee nach Jerusalem, mit der Wannsee-Konferenz der Judenvernichtung in Jerusalem, dann 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann, einen der Hauptorganisatoren dieser Judenvernichtung. Und mit daran beteiligt, das hatten wir jetzt nochmal gehört, der Jurist, der fürchterliche Jurist Hans-Maria Klopke, dann, wie wir auch gehört haben, in der Bundesrepublik unter Adenauer einer der ganz wichtigen, der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der ganz wichtigen Politiker. Otto Köhler, ein ganz wichtiger Journalist, irgendwann mal, weil er zu aufklärerisch wohl war, beim Spiegel rausgeflogen, hat dann hauptsächlich für die Zeitschrift Konkret und geschrieben und Bücher geschrieben, hat sich 2006 nochmal mit dem Thema Eichmann-Kloppke-Adenauer beschäftigt. Unter anderem Anlass waren eine Besprechung der Erinnerungen von dem Herrn Critchfield, der in Pullach 1948 beim Bundesnachrichtendienst, dem gerade erwähnten, von dem ehemaligen Nazi-General Gehlen, als CIA-Aufpasser tätig war. Und eine Besprechung davon schrieb dann Timothy Naftali von der Virginia University. Und die hat nun dem damaligen Leiter, also damalig, das war dann 2004, Hans-Georg Wieck vom Bundesnachrichtendienst so gar nicht gefallen. Er musste ein paar Briefe dazu schreiben, um da aus dieser Rezension dann wieder einiges rauszubekommen. Unter anderem, weil das eben doch den Herrn Kloppke betroffen hat und die Rolle des BND betroffen hat. Köhler schreibt dazu, Kloppke nahm die erste offizielle Verbindung zu dem mit seinen Agenten in Pullach für die CIA arbeitenden ehemaligen Hitler-General Reinhard Gehlen auf. Der behielt ihn in bester Erinnerung. Ich fand sofort einen guten Kontakt und gewann den Eindruck, dass er die Bedeutung meiner Organisation richtig einschätzte. Solche Gesamtumstände verdienen Beachtung, schreibt Köhler, wenn in der vergangenen Woche, also 2006 dann, Professor Naftali ohne Genehmigung des BND in Washington nach dem Studium von CIA-Akten erneut an die Öffentlichkeit ging und erklärte, dass die Regierung Adenauer schon 2 Jahre vorher den Israelis wusste, unter welchem Namen sich Eichmann in Argentinien versteckte und dass auch die vom BND informierte CIA nichts unternahm, um ihn festzunehmen. Beide Dienste hatten schließlich die sogenannten Gesamtumstände zu würdigen. Also entfernte CIA-Chef Alan Dulles aus den Aufzeichnungen Eichmanns, die es gab zu Kloppke, einen Hinweis auf Hans Kloppke. Wäre dies nicht geschehen, als das US-Magazin Life 1960 die Eichmann-Aufzeichnung veröffentlichte, wäre es für den unentbehrlichen Kloppke und vielleicht auch für seinen Dienstherren schwierig geworden. Zeugnisse von Kloppke, für Kloppke gab es natürlich auch schon früher. Köhler zitiert das vom Innenminister Frick, vom Nazi-Innenminister Frick. In ganz hervorragendem Maße ist er, Kloppke, an dem Zustandekommen der nachstehend genannten Gesetze beteiligt gewesen. Und dann werden die drei Gesetze, die ich vorhin schon erwähnt hatte, Schutz des deutschen Blutes, Erbgesundheit, Personenstandsgesetz, die Nürnberger Rassegesetze aufgeführt, die Kloppke mit verfasst hat und wo er dann den offiziellen Kommentar schrieb. Eichmanns Anwalt, jetzt sind wir wieder beim Prozess in Jerusalem, 1961, wurde Dr. Robert Servatius in Nürnberg Verteidiger des zum Tode verurteilten Fritz Sauckel, Generalbevollmächtigten, für den Arbeitseinsatz. Er erhielt sachdienliche Unterstützung von der zentralen Rechtsstelle des Auswärtigen Amtes. Im Kanzleramt lag die Verbindung zum Auswärtigen Amt seit 1955 bei Staatssekretär Hans Kloppke. Unter den Dokumenten, die von der CIA nach Streichung einiger Namen inzwischen freigegeben wurden, befindet sich eine Geheimdepesche aus München an den CIA-Direktor vom 28. Februar 1962. Während seines letzten Gefängnisbesuches bei Eichmann hat Verteidiger Servatius das Buch Akten Kloppke übergeben, steht da drin in dieser CIA-Depesche. Eichmann seinerseits habe ausführlich mit Servatius über Kloppkes Rolle im Zweiten Weltkrieg gesprochen und ihm einen Teil seiner Erläuterung in Form von 40 handschriftlichen Seiten übergeben. Wo diese Seiten aber jetzt abgeblieben sind, das ist im Moment immer noch nicht bekannt. Das Fritz-Bauer-Archiv. Fritz Bauer war ja Staatsanwalt in Hessen, der unter anderem dann den Auschwitz-Prozess vorbereitet hat. Fritz-Bauer-Archiv schreibt dazu, wie Bauer weiter mitteilte, wurde der ehemalige SS-Obersturmbahnführer Eichmann auf Antrag des Bonner Oberstaatsanwalts in Israel richterlich auch zu der Frage gehört, ob er anlässlich einer Vorsprache Dr. Merzens im Reichssicherheitshauptmann im Jahre 1943 vergeblich die Mithilfe Kloppkes zur Rettung jüdischer Frauen und Kinder erbeten habe. Eichmann habe dazu die Aussage verweigert. Der Zeuge Dr. Mertens, wir hatten das letzte Mal schon anhand auch eines CIA-Dokuments erwähnt, mit der Verweigerung Kloppkes für die Hilfe für die Juden aus Griechenland, die dann ins Vernichtungslager kamen, Der Zeuge Dr. Mertens hatte allerdings nicht nur die gescheiterte Rettungsaktion in Saloniki wiederholt gegen Dr. Klopke vorgebracht, sondern auch den Vorwurf wiederholt, dass dieser die deutschen Rassegesetze nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern unter deutscher Verwaltung einführen wollte und zum Teil auch eingeführt hat. Eichmann beschrieb auf diesen Sitzungen die Beteiligung Klopkes an der Durchführungsverordnung zum Reichsbürgergesetz. Ja, also das kann man beim Fritz-Bauer-Archiv auch auf der Webseite nachlesen. Und 2011 gab es dann im Spiegel Veröffentlichungen. Ich zitiere mal jetzt nicht direkt aus dem Spiegel, sondern was der Willi Winkler, auch Historiker in der Süddeutschen, dazu schrieb. Kleine Auszüge daraus. In der nächsten Folge seiner Serie will der Spiegel darstellen, wie Konrad Adenauer mit allen Mitteln versucht hat, seinen Staatssekretär aus dem Prozess, nämlich aus dem Eichmann-Prozess, herauszuhalten. Ganz unbekannt ist diese Einflussnahme allerdings nicht. Siehe zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung vom 8. Juni 2006 oder den Artikel auch von Otto Köhler. Wegen seiner Vorgeschichte hatte Klopke nämlich die Annäherung der Bundesrepublik an den Staat Israel betrieben und dafür gesorgt, dass 1952 das erste Wiedergutmachungsabkommen zustande kam. Es fiel der israelischen Regierung also nicht schwer, dem Begehren aus Deutschland zu folgen. Und es gab eben dann nach dem Spiegelbericht 2 Monate nach Eichmanns Hinrichtung dann Rüstungshilfen von Deutschland für Israel im Wert von 240 Millionen D-Mark, die explizit von Konrad Adenauer genehmigt wurde. Man könnte sagen, als Gegenleistung, nochmal Willi Winkler zitiert, im Prozess selbst. 7 Tage später stellte Eichmanns Verteidiger Robert Servatius den Antrag, Klopke als Zeugen zu vernehmen. Der Antrag wird vom Gericht abgelehnt. Die Israelis haben, wie ein Zitat von damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß sagt, extreme Hetze gegen uns verhindert. Ja, also auch die Rüstungsindustrie hat dann schon wieder profitiert. Und dazu nochmal ein Lied von Franz Josef Degenhardt zu den Industriellen, die sowohl im Dritten Reich und im Faschismus als auch danach profitiert haben, wenn der Senator erzählt. Der Senator kommt gleich, beziehungsweise Franz Josef Degenhardt.
Ja, wenn der Senator erzählt, das ist der, dem das ganze Wackelsteiner Ländchen gehört und alles, was darauf steht. Wie der angefangen hat, Sohn eines Tischlers, der war mit 40 schon invalide, alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge. Schon mit 5 Jahren ist der Senator jeden Tag vom Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim gelaufen, 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Und warum? Weil in Wackelrode 1 Liter Milch 2,5 Pfennig gekostet hat, in Hohenthal-Holzheim aber nur 2 Pfennig. Und diesen halben Pfennig, den durfte der Bub behalten. Und das hat er auch getan, 10 Jahre lang. Von Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim. Von Hohenthal-Holzheim nach Wackelrode. Und nach 10 Jahren, da hat sich der Senator gesagt, so, hat das ganze Geld genommen, ist hergegangen und hat das erste Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, wenn der Senator erzählt. Dann 1418, der Krieg. Und hinterher, da hat sich der Senator gesagt, so, der Krieg ist verloren. Was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Und dann hat er sein Geld genommen und hat Grundstücke gekauft. Hier eins und da eins. Und dann kam die Arbeitslosenzeit. Und dann Adolf. Tja, und 34, der gehört ihm praktisch schon das ganze Wackelsteiner Ländchen. Und dann ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Das waren dann schon 2. Das alte Wackelsteiner Hüttenwerk und das neue Wackelsteiner Hüttenwerk. Und mitten im Krieg, in schwerer Zeit, da ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, wenn der Senator erzählt. Dann 45, ausgebombt, demontiert. Da hat sich der Senator gesagt, so, Der Krieg ist verloren. Was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Und er war froh, dass er wenigstens noch das Wackelsteiner Ländchen hatte und seine treuen Bauern. Hier einen Schinken, dort ein Liter Milch. Und so konnte man ganz allmählich wieder anfangen. Aber dann 48, Währungsreform. Da stand der Senator wie jeder von uns da, mit 40 Mark auf der Hand. Und was hat er damit gemacht? Etwa ein viertes Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt? Nein, die hat auf den Kopf gehauen, in einer Nacht. Und als er dann morgens auf der Straße stand, neblig war es und kalt, da musste der Senator plötzlich so richtig lachen. Er hatte eine gute Idee. Wie wäre es, sagte sich der Senator, wenn man aus dem Wackelsteiner Ländchen ein Ferienparadies machen würde. Gesagt, getan, Verkehrsminister angerufen, alter Kumpel aus schwerer Zeit. Tja, und dann ist aus dem Wackelsteiner Ländchen das Wackelsteiner Ländchen geworden, wie es heute ein jeder kennt. Und dann ist der Senator hergegangen und hat noch ein Hüttenwerk auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt. Ja, ha, 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 wenn der Senator erzählt. Aber dann wird er traurig, der Senator. Und wissen Sie was, sagt er dann? Die waren damals doch glücklicher, die Leute. Wie ich angefangen habe, Sohn eines Tischlers, der war mit 40 schon Invalide, alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge. Schon mit 5 Jahren bin ich jeden Tag vom Wackelrode nach Hohenthal-Holzheim gelaufen. 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Und warum? Ja, ha, 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 wenn der Senator erzählt.
Josef Degenhardt, ja, mit dem Metallunternehmer, dem Senator Wackelrode Hohenthal-Holzheim und den Legenden über den Wiederaufbau, ja, den fast bruchlosen. Ja, soweit erstmal vom Wannsee nach Jerusalem. Es gab eben aber auch noch andere Gruppen, die relativ bruchlos ihre Karrieren dann nach dem Faschismus fortsetzten. Unter anderem eben diese Unternehmer, die Metallunternehmer. Otto Köhler hat sich mit diesen verschiedenen Gruppen, auch den Juristen, beschäftigt in seinem Buch »Hitler ging, sie blieben«, das ja vom Titel anknüpft an dem von Theodor Plivier in der Weimarer Republik, »Der Kaiser ging, die Generäle blieben«. Und er schreibt da anlässlich des 100. Geburtstages, den Gesamtmetall feiert, ja sozusagen kurz nach der Wiedereinverleibung der DDR, der ehemaligen DDR dann, von der Feier, wo der Chef dieser Vereinigung Gesamtmetall Klaus Murmann dann viele bedeutende Politiker empfängt und meint, jetzt würde man gemeinsam doch in der DDR wieder alles nach vorne bringen. Otto Köhler wirft dann einen Blick zurück. Ich suche jetzt gerade mal den Ausschnitt. Also vor dem Ersten Weltkrieg, das lasse ich mal weg, die Rolle der auch Metallunternehmer bei der Entfesselung und bei den Kriegszielen des Ersten Weltkriegs. Aber dann Anfang der Weimarer Republik, Anfang der 20er Jahre, ging es erstmal darum, ja, welche gegen die Gewerkschaften, gegen die Arbeiterparteien gerichteten Bewegungen man unterstützt. Dann gab es in München eine, wo ein gewisser Adolf Hitler eine Rolle spielte. Die hat man damals aber doch nicht ganz so ernst genommen, hat gedacht, ich zitiere mal, dass die Bewegung um Drexel und Hitler dieselbe Entwicklung nehme wie bisher alle sogenannten nationalsozialistischen Versuche. Es gelingt nicht, aus der Arbeiterschaft in nennenswertem Maße Zuzug zu bekommen. Und deshalb hat man die dann eben eine Zeit lang nicht mehr unterstützt. Aber später dann in der Weimarer Republik, ich zitiere wieder Otto Köhler, doch Hitler konnte schließlich nachweisen, dass die Herren ihm mit derlei Bedenken sehr Unrecht taten. Er erwies sich als ehrlicher Antisemit und als unerbittlicher Kämpfer gegen jede Art von Sozialismus. Das sah Riepels Nachfolger im Präsidium von Gesamtmetall Ernst von Borsig denn auch ein, der, wie die Festschrift 100 Jahre Gesamtmetall Perspektiven aus Tradition festlegt, zu den großen Persönlichkeiten in der Sozialpolitik der Weimarer Republik zu zählen ist. Niemand hat das besser bewiesen als Borsigs Privatsekretär Dr. Fritz Detert, der am 23. Oktober 1937 dem Sohn seines anfangs 1933 verstorbenen Chefs schrieb: Wie ich Ihnen schon mündlich mitteilte, ist Ihr Vater wohl einer der Ersten gewesen, der hier in Berlin Beziehungen zu unserem Führer aufgenommen und seine Bewegung mit erheblichen Mitteln unterstützt hat. Dazu ist es wie folgt gekommen. Wie Sie wissen, bin ich Ende Februar 1919 direkt aus dem Korps Lüttwitz, und zwar Kavallerie-Schützendivision, zu Ihrem Vater gekommen, um seine persönlichen vertraulichen Angelegenheiten, die wegen ihrer Vertraulichkeit in der Firma nicht mitbearbeitet werden konnten, als Privatsekretär zu erledigen. Köhler, das bedeutet der Chef von Gesamtmetall, hielt sich für seine vertraulichsten Angelegenheiten den Angehörigen einer anerkannten Mordorganisation. Die Kavallerie-Schützendivision war es, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht umgebracht hatte. Er hatte schließlich auch die antibolschewistische Liga Eduard Stadlers finanziert, der von den Leuten der Garde-Kavallerie-Schützendivision verlangte, dass vor den Wahlen zur Nationalversammlung die bekanntesten Führer der Arbeiterschaft ermordet werden müssten. Es gingen Umsturz- und Zusammenbruchsgefahren von ihnen aus, Klammer auf, und noch heute muss Perspektiven aus Tradition die Festschrift beklagen, dass bis 1921 der Anteil der politischen Streiks an den Arbeitskämpfen außerordentlich hoch gewesen sei. Gesamtmetall Beispiel: So wurde anlässlich der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht oder für die Räterepublik und gegen das Betriebsrätegesetz gestreikt. Ja, soweit der Ausschnitt daraus. Er schildert dann noch, wer da nach dem Zweiten Weltkrieg eben alles so Vorsitzender von Gesamtmetall wurde und was der vorher für eine Rolle gespielt hat. Ja, das zu der Geschichte. Jetzt in die Gegenwart. Wir sind im Februar und wir wollen jetzt auch mal ein bisschen Musik machen, die zum Februar passt. Von Colin Wilkie gibt es das Lied über den Snowy Sunday. Na gut, in Rüsselsheim heute nicht ganz snowy, kein Schneefall heute. Und das hat Colin Wilkie zusammen mit seiner Frau Shirley Hart 1969 mit ein paar bekannten Jazzern, zum Beispiel mit Albert Mangelsdorf und Charlie Brown. Ich muss mal nachgucken, wie der Saxophonist damals hieß. Okay, ich gucke nochmal nach. Also, Colin Wilkie, Shirley Hart mit Jazzbegleitung Snowy Sunday spielen wir jetzt mal an. Und dann eine deutsche Version nochmal von Franz Josef Degenhardt hinterher.
Yeah.
der Flöte. Und Joki Freund ist der Saxophonist, dessen Namen mir entfallen war. Dabei auch noch Heinz Sauer als Saxophonist. Also wir hören da noch mal so eine Minute rein. Und dann Franz Josef Degenhardt mit dem Weißen Sonntag als deutscher Version.
Tires swished on the busy street as the cars passed us by. But when we turned into the woods, we left all noise behind. Then the silence closed around us like a glove as we walked through the snowy Sunday.
Was Traum oder was Tag? Dieser Sonntag im Schnee, weiße Stille ringsum im Haag, zugefroren der See, in dem roten Umhang, grad wie ein Husar, so zog ich through the snowy Sunday. Alle Bäume und Sträucher wie Puderzucker bestreut, schwärzer waren die Krähen nie, nie der Wald so verschneit. An der Schonung, da stand sie in einem Pelz, sagte nur, what a snowy Sunday. Schwarz wie Ebenholz war ihr Haar, feenhaft die Gestalt. Ihre Lippen blutrot als Paar streiften wir durch den Wald. Unsere Küsse schmeckten lange noch nach Harz, nach dem Tan in the snowy Sunday. Schnee ist weich, aber kalt, doch wohin? Liebe nicht ihren Ort. Pelz und Umhang waren unser Bett. Alle Kälte war fort. Und wir glühten, unser heißer Atem zog als weißer Rauch through the snowy Sunday. War es Traum oder war es Tag, dieser Sonntag im Schnee? Und im Tann dort, bei der ich lag, war sie wahr oder fehl? In dem roten Umhang renn ich los, wenn's schneit, ruf in den Wald, what a snowy Sunday.
Snowy Sunday, der weiße Sonntag, erst von Colin Wilkie, Shirley Hart, Albert Mangelsdorf und so weiter, dann von Franz Josef Degenhardt mit dem deutschen Text. Ja, im Februar sind wir. Und bevor wir jetzt zu den weiteren politischen Themen, G20, Rüstung, Aufrüstung, Atombewaffnung kommen, gönne ich mir noch das Privatvergnügen, wie jedes Jahr im Februar, eine Geburtstagsglückwunsch, sozusagen Kanonade loszuwerden. Aber zunächst mal noch eingeleitet mit einem Februar-Gedicht von Erich Kästner. Erich Kästner, der Februar, hat ja zu allen Monaten ein Gedicht geschrieben. Nordwind bläst und Südwind weht und es schneit und taut und schneit und indes die Zeit vergeht, bleibt ja doch nur eins, die Zeit. Pünktlich holt sie aus der Truhe falschen Bart und goldenen Kram. Pünktlich sperrt sie in die Truhe Sorgenkleid und falsche Scham. In Brokat und seidenen Resten, eine Maske vorm Gesicht, kommt sie dann zu unseren Festen. Wir erkennen sie nur nicht. Bei Trompeten und Gitarren drehen wir uns im Labyrinth und sind aufgeputzte Narren, um zu scheinen, was wir sind. Unsere Orden sind Attrappe, bunter Schnee ist aus Papier, unsere Nasen sind aus Pappe. Und aus welchem Stoff sind wir? Bleich, als sähe er Gespenster, mustert uns Prinz Karneval. Aschermittwoch starrt durchs Fenster und die Zeit verlässt den Saal. Pünktlich legt sie in die Truhe das Vorüber und Vorbei. Pünktlich holt sie aus der Truhe Sorgen, Kleid und einerlei. Nordwind bläst und Südwind weht und es schneit und taut und schneit. Und indes die Zeit vergeht, bleibt uns doch nur eins, die Zeit. Ja, dazu direkt nochmal mit Musik der February Song. Der ist von Josh Groban, zumindest interpretiert. Josh Groban ist in den USA ein ganz großer mit Millionen Umsätzen, ein klassisch geschulter Sänger, Bariton, der eben aber auch mit seinen Popsongs dann großartige Erfolge hatte. Hier vielleicht eher noch ein Geheimtipp